Moin aus Hamburg. Lass du denn? Ja, egal, wir ziehen durch. Moin aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 19. Mai. Das ist, heißt, es ist Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Nils Fließert. Ich habe das jetzt im vierten Anlauf geschafft, weil wir uns so freudig freuen hier, mein Kollege
Jan Grüneberg
und ich. Weil, ist viel passiert am Wochenende, viel Triathlon und schneller Triathlon. Und wir schauen voraus auf ein spektakuläres Wochenende.
Und wir sind sehr seriös.
Jetzt sind wir wieder seriös, genau. Wir sind nur ein bisschen reingestartet mit guter Laune und werden heute knallhart analysieren und hier, wie ihr das von uns kennt. Wir machen ein bisschen beides, würde ich sagen. Aber bevor wir das machen, verraten wir euch noch, wer der Presenter der heutigen Folge ist.
Diese Folge wird euch nämlich präsentiert von unserem Partner Orthomechanik und ihr als Triathletinnen und Triathleten kennt das ja bestimmt. Müde Beine nach der langen Radeinheit, feste Waden nach dem Laufen, verspannte Schulter nach dem Schwimmen und genau für solche Momente kann Regeneration ja eigentlich etwas gezielter angewendet sein. Und genau da kommt der Orthomechanik Sonic ins Spiel, denn das ist eine Massagepistole, die mit hochfrequenten Schallwellen arbeitet, also ganz anders als diese klassischen Massagepistolen mit dieser punktuellen Druckmassage, sondern mit sanften Bewegungen, die trotzdem tief ins Gewebe einwirken. Und das ist gerade an empfindlichen Bereichen, wie zum Beispiel am Nacken, an den Schultern oder am Schienbein, ein interessanter Unterschied. Zur Anwendung des Orthomechanik Sonic gibt es sogar eine App mit mehr als 50 Videos von Experten, die euch Schritt für Schritt anleiten. Und außerdem bietet Orthomechanik eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie an. Und wenn euch das überzeugt hat, könnt ihr natürlich alles in den Shownotes euch angucken. Den Link findet ihr da zu Orthomechanik. Oder einfach auf orthomechanik.de gehen und mit dem Code TRIMARK10 bekommt ihr sogar 10 Euro Rabatt auf den Orthomechanik Sonic.
Jo, jetzt geht's los. Wir gucken erstmal zurück auf ein spannendes Wochenende. Ich war vorher tatsächlich richtig, richtig gespannt auf verschiedene Namen und Rennverläufe und so. Und ich kann jetzt schon mal so sagen, so wie es ausgegangen ist, habe ich nicht mitgerechnet. Das können auch Leute bestätigen, die hier vielleicht in der vergangenen Woche zugehört haben. Da haben wir so Tipps abgegeben für den 70.3 in Aix-en-Provence. Und die gingen so teilweise in Erfüllung. Man kann auch nicht immer mit einem richtig liegen.
Ja, wir wissen auch nicht alles.
So ist es. Aber lass uns drüber reden, wie es ausgegangen ist. Wir sprechen erst über das Rennen der Frauen und dann über das Rennen der Männer, würde ich sagen. Machen wir mal
Ich glaube, die spätere Siegerin hatten wir gar nicht auf dem Zettel, oder?
Nein.
Verwunderlich eigentlich.
Genau. Also, ihr habt es bestimmt gelesen auf trimark.de oder wenn nicht, ist es aber auch schon kein Geheimnis mehr. Marjolaine Pierre-Rey hat den 70.3 Aix-en-Provence gewonnen. Und das hat sie im Vorjahr auch schon gemacht. Und wir haben sie trotzdem nicht aufs Podium. Ja, haben uns von sehr schnellen Athletinnen aus dem deutschsprachigen Raum uns einlullen lassen. Und zum Teil war das richtig, zum Teil hat es nicht hingehauen dieses Wochenende. Mann, haben wir kryptisch angefangen. Also nochmal zur Einordnung. Marjolaine Pierre gewinnt das Rennen vor Imogen Simmons und Laura Philipp. Falls das jetzt, das ist das Podium. Und es war tatsächlich nur für die hinteren Plätze knapp. Also nur für 2 und 3. Marjolaine Pierre hat tatsächlich das Ding eigentlich auch schon wie im Jahr davor beim Radfahren in die Hand genommen und nicht mehr losgelassen.
Ja, und ihre Performance auf der Radstrecke einfach beeindruckend. Schon Hanne de Wett ist ja richtig gut losgefahren nach dem Schwimmen und dass sie die dann trotzdem noch eingeholt hat. Und dann einfach, ja, es war kein Kraut gegen sie gewachsen und da konnte man nichts machen. 4 Minuten war hinter ihr Vorsprung. Im vergangenen Jahr waren es 3 Minuten, also nochmal eine Minute draufgepackt. Richtig starkes Rennen von ihr nach ihrem 4. Platz ja schon beim 70.3 Valencia, wo sie ihren Saisoneinstieg gegeben hat, ist sogar schneller gelaufen jetzt auch in Aix-en-Provence und 4 Minuten Vorsprung vor Imogen Simmons und Laura Philipp, die ja jetzt keine schlechten Athletinnen über die Mitteldistanz sind, das ist schon richtig stark.
Ja, und bei Marjolaine bin ich immer so, wenn ich denke, jetzt tippe ich sie ganz oben rein, weil ich denke so, jetzt kommt der Durchbruch kann man gar nicht sagen. Also da wenn wir ins vergangene Jahr gucken, da sind richtig, richtig gute Ergebnisse dabei und dann aber auch wieder gar nicht. Ne? Also wir haben es gerade gesagt, letztes Jahr in Aix gewonnen, das Rennen, dann DNF in Hamburg. Dann ist sie Long Distance Weltmeisterin geworden. Dritte beim Ironman Vittoria Gasteiz, also ne, alles weiter oben, 32. auf Hawaii. Dann wieder Fünfte bei der 73 WM. Also es geht so, ja. Also man kann es noch nicht so, ich kann die ganz schwer einordnen. Aber was klar war, die wollte das Ding jetzt und sie wollte auf jeden Fall die Quali für die 73 WM in Nizza. Da wohnt sie nämlich. Sie hat es gesagt, im Ziel, 1 Kilometer vom Ziel steht ihr Bett entfernt. Und bei diesem Rennen muss sie dabei sein. Und das ist eins ihrer großen Ziele dieses Jahr. Und das ist natürlich so, ne? Sie kennt da in Nizza, wie man so immer schon mal sagt, jeden Stein, ne? Jede ja. Kehre und so weiter. Aber sie hat auch gesagt, bei der Ironman WM haben Laura und Kat ihr gezeigt, wie man da richtig runterballert. Ja. Und da muss sie noch ein bisschen dran arbeiten.
Ja, verwunderlich eigentlich. Also die drei waren ja damals in der Spitzengruppe auch vertreten und bei der Abfahrt war Marjolaine Pierret dann ja auf einmal weg. Und gerade als Athletin, die sich da ja sehr gut auskennt, fand ich es schon krass auch, wie weit Laura und Kat dann von ihr auch weggekommen sind. Mal schauen, wie es jetzt bei der 73 WM wird.
Ja, was wahrscheinlich einfach nur zeigt, wie gut die beiden einfach da waren. Ne? Und das haben ja auch dann auch die Männer alle gesagt irgendwie so, ne? Die dann ja auch darunter mussten und gesagt haben so, oh, das war schon ganz schön gut, wie die das gemacht haben. Viel Streckenkenntnis, also weiß man ja auch bei Laura Philipp, ne? Die hat sich das alles angeguckt, auch jetzt schon wieder da gewesen mit Rico Bogen zusammen, zu dem wir auch noch kommen, um das alles schon mal nochmal unter die Lupe zu nehmen für die 73 WM. Denn für sie ging es ja darum, die Quali musste her. Ne? Das ist einfach so. Auch wenn man einen großen Namen hat und auch wenn man in Nizza schon Ironman-Weltmeisterin geworden ist für die 73 WM, musste sie sich qualifizieren. Und die Plätze, die es gab, waren heiß umkämpft. Es gab bei den Favoritinnen keine, die schon mit Ticket ausgestattet war, wenn ich das richtig sehe. Also von daher war klar, da muss auf jeden Fall ein richtig gutes Ergebnis her. Und da gab es ein Hindernis. Sie ist krank geworden. Drei Wochen vor dem Rennen Krankenhausaufenthalt auf einmal bei Instagram verkündet. Starke Schmerzen im Bauch, wurde aber nicht so richtig spezifisch. Das hat sie jetzt dann so nachgeholt. Kurz vorm Rennen hat sie in ihrem eigenen Podcast gesagt, am Ende war es wahrscheinlich eine Reizung, eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Kann man das so sagen? Ja, ne? Ja. Einfach über Ausschlussdiagnose. Richtig beweisen, hat sie gesagt, wird man es nicht können. Aber alle anderen schlimmen Dinge, die man so haben kann, konnten ausgeschlossen werden. Von daher gab es auch jetzt keinen Grund, im Prinzip das Rennen abzusagen. Außer der, ja, die verloren gegangene Trainingszeit und das verloren gegangene Gewicht. Sie hat gesagt, sie hat sehr an Gewicht verloren. Und wer Laura Philipp vor Augen hat, da ne, ist ja wirklich eine Athletin, die sagen wir, wie es ist, zu den dünneren Athletinnen gehört. Da kann man sich schwer vorstellen, wenn da noch Gewicht verloren geht, dann geht es halt wirklich auch ans Eingemachte. Aber sie hat gesagt, sie muss es trotzdem probieren, auch wenn das Trainingslager, in dem sie letztendlich in der Schweiz unterwegs war, irgendwie für die Katz war am Ende, muss es trotzdem irgendwie passieren. Und ja, sie ist Dritte geworden. Beste Laufzeit.
Ja, und wir haben ja auch letzte Woche schon darüber spekuliert, zu was ist sie jetzt fähig, auch nach ihrer Erkrankung und was kann man überhaupt erwarten, was wir glauben, was auch ihre eigenen persönlichen Ziele sind. Und wie du gesagt hast, der WM-Slot war das einmal ganz klar und das hat sie erreicht und mit dem schnellsten Laufsplit, womit wir ja eigentlich schon gar nicht gerechnet hatten, weil ja auch Daniela Kleiser am Start war, die dann auch aus Gründen, auf die wir gleich noch eingehen werden, das Rennen vorzeitig aufgegeben hat. Dass sie dann noch jetzt trotzdem noch den schnellsten Laufsplit holt. Also ich würde sagen, für sie ist das so erstmal ein richtig zufriedenstellender Saisoneinstieg.
Würde ich auch sagen. Also vor allen Dingen, weil natürlich das obere Ziel war, hier nicht um Sieg mitzukämpfen. So hat sie es dann auch gesagt, wobei ihr das immer wahnsinnig schwer fällt. Und das nehme ich ihr auch komplett ab. Über die Jahre, die sie so kennengelernt hat, auch in den Gesprächen, ist es immer so, dass Laura Philipp, selbst wenn sie eigentlich nicht, oder wenn sie weiß, das ist jetzt nicht das Rennen, wo ich voll auf Sieg gehen kann, weil eigentlich mein Ziel woanders liegt, kann sie aus dieser Wettkämpferrolle nicht raus. So, sie will dann trotzdem, ne, ohne jetzt da irgendwie Dummheiten zu machen und irgendwie zu überziehen, aber man merkt das immer im Vorfeld, dass ihr das ganz schwer fällt, wenn sie sagt so, ja, ich weiß, eigentlich ist es nicht optimal gelaufen bis hierhin, aber ich will trotzdem versuchen zu gewinnen. Das zeichnet sich auch aus, auf jeden Fall. Und ja, der Erfolg auf der Laufstrecke, du sagst es, gibt dir recht. Also tatsächlich eine Sekunde schneller als Imogen Simmons, die auf 2 gelaufen ist, war noch knapp am Ende. Waren letztendlich war sie gar nicht so weit weg dann vom zweiten Platz. Laura Philipp, ja. fast noch gereicht, ne? Also von daher absolut im Soll, muss man, glaube ich, sagen, oder? Das ist ja mal bei so einem späten Saisoneinstieg, und wenn es dann noch holpert vorher, kann man es immer nicht so richtig sagen. Aber ich glaube, also vor allen Dingen diese Laufform nach einem schwierigen Einstand da in diese Phase, in die er eigentlich richtig, wo es richtig knallen soll im Training, das lässt schon hoffen für Hamburg, oder?
Ja, so lange ist es ja auch nicht mehr hin. Und die Startliste für den 70.3 Kraichgau ist ja auch schon draußen. Da steht es jetzt auch drauf. Können jetzt natürlich noch nicht zu 100% sagen, ob sie auch da am Start sein wird. Aber das hat sie auch schon öfters mal gemacht, diese Kombi aus Kraichgau und Hamburg. Auch in diesem Jahr nur eine Woche auseinander. Also warum nicht? Es wäre natürlich, muss man auch sagen, jetzt in der kurzen Zeit auch nach Erholungsphase, nach Krankenhausaufenthalt, ziemlich viele Rennen in ziemlich kurzer Zeit. 3 Rennen in 4 Wochen. Aber das wird natürlich alles besprochen sein, und ob sie dann hinterher an der Startlinie stehen wird im Kraichgau, wissen wir jetzt natürlich noch nicht. In Hamburg wird sie auf jeden Fall da sein, das hat sie auch schon früh im Jahr verkündet.
Da gehen wir mal stark
von
aus.
Und ich würde sagen, so ein schneller Laufsplit, nachdem sie in Hamburg im vergangenen Jahr schon einen sehr, sehr schnellen Laufsplit auf den Asphalt gebrannt hat, gibt auf jeden Fall Hoffnung für ein sehr schnelles Rennen.
Ja, sehr verrückt. Die Hamburger Startliste ist ja noch nicht raus. Ihre Gegenspielerin im letzten Jahr, Cat Matthews, hat gesagt, eigentlich nee, also da müsste schon ziemlich viel passieren, dass man sie hier sieht, also da ist eher nicht mit zu rechnen, aber Marjolaine Pierre hat im Ziel gesagt, Hamburg, ich bin wieder dabei, also da sehen wir das Rematch.
Ja, und die Ironman-Weltmeisterin hat ja auch schon ihren Start verkündet.
Ja, eben, also das wird auf jeden Fall auch richtig gut, werden wir natürlich zu gegebener Zeit nochmal richtig eintauchen. Ja, du hast es eben angesprochen. Es hat einige Ausfälle gegeben, die und auch Verschiebungen im Klassement, die, man kann es so sagen, mit den äußeren Bedingungen sicherlich auch zusammenhingen. Es war, um es auf den Punkt zu bringen, richtig, richtig mies kalt am Morgen. Die Luft, die Werte gehen auseinander. Wir haben verschiedene Nachrichten bekommen aus verschiedenen Lagern. Klar, es wird dann natürlich auch, wenn die Sonne hochkommt, immer noch mal ein bisschen wärmer, aber es hat irgendwie im Dunkeln morgens bei 4,5 Grad angefangen, ist vielleicht dann noch so auf 8 Grad morgens gestiegen. So, das
und dann, hätten aber auch 5 oder 6 sein können.
Man weiß es nicht. Irgendwo dazwischen hat es sich eingeordnet. Und das war natürlich eine nicht zu unterschätzende Frage, denn es gibt ja Regeln, wie Schwimmen stattfinden dürfen. Und wenn die Temperatur bei 5 Grad gelegen hätte, hätte das Schwimmen nicht stattfinden dürfen. Weil dann ist es auch unabhängig von der Wassertemperatur, selbst wenn die Wassertemperatur im normalen Rahmen ist, und das war es jetzt in diesem Fall, obwohl auch da die Angaben auseinandergehen, wie warm das Wasser dann jetzt tatsächlich war, spielt es auch immer eine Rolle, wie warm ist die Luft. Denn wenn es zu kalt ist, kann man den Athletinnen und Athleten das natürlich auch nicht zumuten, nass aus dem Wasser zu kommen und dann ja in nahezu Frostbedingungen quasi sich da rein zu begeben. Ja, und von daher war da ziemlich viel Tricksen angesagt. Also und nicht nur bei den Frauen, auch bei den Männern. Also es haben alle geklagt letztendlich. Aber bei den Frauen hat man natürlich auch viel gesehen, irgendwie viel Hilfsmittel, Armlinge mit angezogen, Handschuhe haben wir gesehen. Marjolaine Pierre hat sich Alufolie in ihren Anzug vorne reingestopft, damit der Torso warm bleibt, irgendwie gegen Wind geschützt wird und so weiter. Also so eine nicht Alufolie, sondern so eine Notdecke. Ja. Genau. Also sehr gute Tipps. Man konnte da insgesamt sehr viel, da wusste man, ja, es ist tatsächlich so, ne? Also darf man
Lifehacks mitgenommen.
Ganz genau. Denn ich meine, das kann dir früh im Jahr natürlich immer passieren, ja, ne? Selbst wenn das Wetter und auch in solchen Regionen. Ich meine, die haben alle das Rennen da gemacht, weil sie gedacht haben, so, ja, Bombe, machen wir ein schönes, laues Rennen in der Provence. War auch schön, aber war halt morgens richtig, richtig kalt.
So wie unser Kollege Lars, der sich bei der 70.3 WM in St. George damals, wo es auch so kalt war morgens, auch diese Notfallfolie vorne auf die Radschuhe geklebt hat und überall irgendwas muss man machen.
Da gibt es krasse Hacks. Ich erinnere mich damals noch an Heather Jackson in Florida, tatsächlich beim Ironman Florida. Da war es auch so kalt morgens, die hat sich so Gartenhandschuhe aus dem Baumarkt geholt. Ah, so richtig fiese Dinger, bis zum Ellbogen gingen die fast irgendwie so. Und da läuft dann natürlich eine Tonne Schweiß raus nachher, aber gegen den Fahrtwind und gegen die Kälte hat es geholfen auf jeden Fall.
Ja, aber diese Kälte war natürlich nicht ohne Opfer, denn irgendwann muss es einem auch den Stecker ziehen. Manche Athletinnen oder Athleten kommen mit diesen Bedingungen einfach nicht so gut zurecht. Und darunter waren leider auch 4 deutsche Athletinnen, die das Rennen beenden mussten. Das waren Franzi Hofmann, Daniela Kleiser, Sophia Deboy und Tanja Neubert, die allesamt aufgegeben haben. Daniela Kleiser hat hinterher geschrieben, dass sie schon auf dem Rad, also sehr, sehr kalt war. Sie musste sich auch mehrfach übergeben. Ob das jetzt mit der Kälte zu tun hatte oder andere Gründe hatte, das kann man jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall ging es ihr gar nicht gut. Und auch Tanja Neubert hat geschrieben, sie hat sich das ganze Rennen sehr kalt gefühlt und sie hatte wirklich nicht ihre Leistung, die sie so, mit der sie so vertraut war. Irgendwie konnte sie gar keine Leistung abrufen. Es ging einfach nicht mehr. Und sie hat dann auch nach der zweiten Wechselzone das Rennen aufgegeben. Aber sie hat noch den schnellsten zweiten Wechsel aufgestellt.
dazu sagen. Ja, aber hat sie sich schnell warme Klamotten angezogen? man weiß es nicht. Und in die gleiche Kategorie fährt Lisa Perterer, die ich aufs Podium getippt habe letzte Woche. Habe ich gedacht, da erwarte ich mir richtig, richtig viel. Und sie war auch richtig gut im Rennen nach dem Schwimmen. Aber auch sie hat sich auf Instagram, ich hätte jetzt fast gesagt, ausgeweint, weil sie auch so geschrieben hat. Sie hat auf dem Rad wirklich Tränen vergossen, hat sie gesagt, weil es ihr so kalt war und sie so das Rennen hat entschwinden sehen und war mehrfach kurz davor aufzugeben und einfach stehen zu bleiben, aber irgendwie, und das zeichnet auch sie aus als richtige Kämpferin, hat sie gesagt, nein, jetzt wird das Ding halt ins Ziel gebracht, auch wenn es dann am Ende nur der 10., nur in Anführungszeichen der 10. Rang war, also sicherlich nicht das, was sie sich erhofft hat und mit dem auch zu rechnen war und vor allen Dingen auch, was sie selber sagt, wo sie sich und ihre Form sieht, ne? Vor Texas krank geworden, morgens, nicht vorher, sogar am Renntag, morgens aufgewacht, krank, konnte das Rennen nicht machen. Jetzt hier Kälte ausgebremst. Also ich habe da das Gefühl, das nächste Mal, wenn alles gut geht, dann knallt's bei Lisa Perterer. Aber diesmal sollte es nicht sein. Ist ja bekannt eher für so Hitzerennen, ne? Performt sie eigentlich immer sehr, sehr gut. Das war jetzt hier das Gegenteil.
Cozumel gewonnen in Singapur vergangenes Jahr, abgeliefert.
Schwitzig darf sein, ruhig. Ja?
Dann doch die Gartenhandschuhe.
Dann doch die Gartenhandschuhe, ganz genau. Ja, also, Quali dran gemacht für Marjolaine Pierret, Imogen Simmons und Laura Philipp. Und das ist, würde ich auch sagen, was es so zum Frauenrennen zu sagen gibt. Kommen wir zu den Männern. Aus deutscher Sicht ähnliche Vorzeichen bei Rico Bogen, wo man sagen konnte, wofür wird es wohl reichen jetzt hier bei der 73-Distanz? Die Quali soll her, eins der großen ausgegebenen Ziele, die 73-WM in Nizza. Quali muss her, aber auch er nicht mit perfekter Vorbereitung, ganz im Gegenteil, irgendwie auch hat sich auch im Podcast so geäußert, dass schon Ende des Jahres erste Probleme auftraten und dann im MRT sichtbar wurde, dass es ein Ödem gab im Schambein. Schambeinreizung, Entzündung, / kann ganz, 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 ganz fiese Verletzung werden, haben schon etliche Athleten richtig, richtig, richtig lange mit zu kämpfen gehabt, wenn man es nicht richtig anpackt. Und das scheint so ein erster Erfolg gewesen zu sein. So haben sie sich geäußert, auch sein Coach Philipp Seib. Die haben es halt richtig attackiert, diese Verletzung, kann man sagen. Ne? Haben ein Team zusammengestellt mit dem aus Medizinern, Radiologen, Fitness-Experten, die das ganze Ding wieder mit der richtigen Dosierung und der richtigen Einschätzung wieder auf die Bahn setzen. Und die Taktik war so, 2 Monate keine Intensität beim Laufen, aber weiter Bewegung, also weiter Laufen. Und damit haben sie es wohl so gut wieder in den Griff gekriegt, dass es nach dem ersten Test jetzt auch hieß, ja, wir können wieder draufdrücken, Intensität ist wieder angesagt und die haben wir gesehen bei Rico Bogen.
Auf jeden Fall. Am Ende auch den Nizza-Slot geholt, ist Zweiter geworden hinter dem Italiener Michele Bortolamedi, der das Rennen gewonnen hat und viertbeste Radzeit gefahren. Beim Schwimmen natürlich so wie immer vorne raus und dann noch eine 1:11 gelaufen, siebtbester Laufsplit. Ich glaube, für so ein Comeback-Rennen nach so schwerwiegenden Problemen ist das schon ein richtig guter Saisonauftakt. War natürlich nicht ganz so schnell wie sein Landsmann Lasse Nygaard-Priester, der dann am Ende ihn fast noch bekommen hätte. Nur 9 Sekunden waren das am Ende zwischen den beiden, der auch den schnellsten Laufsplit gelaufen ist, 1:07:05, den Laufstreckenrekord von Christian Blumenfeld aus dem vergangenen Jahr geschlagen hat und ja, einfach weiterhin zeigt, dass die Mitteldistanz ihm einfach gut liegt.
Absolut. Und das war jetzt so ein Rennen. Ich hatte ihm gestern in unserer YouTube-Show fälschlicherweise Barcelona angedichtet. War Barcelona oder Valencia, Hauptsache Italien, nach dem Motto. Es war natürlich der 73 Valencia dieses Jahr, wo er Zweiter geworden ist. Jetzt Dritter, also zweimal Podium. Aber ich fand, dass man so im Zielinterview schon so ein bisschen raushören konnte, er weiß, dass da noch mehr gehen kann. Ich meine, mit so einer Laufleistung und eben nicht nur der Laufleistung, sondern einfach immer mitten dabei sein können, das ist ja wie gemalt für die Mitteldistanz, oder?
Auf jeden Fall. Und er hat auch noch gesagt, dass er beim Radfahren tatsächlich auch noch Probleme hatte. Nicht mit der Kälte, sondern einfach, weil er sich mit dem Race Ranger verschätzt hat und dann leider die Gruppe verloren hat, die dann nach vorne rausgegangen ist mit Bortolamedi und Bogen. Am Ende mit Maximilian Sperl, der auch noch lange vorne mit dabei war, mit Nathan Göbeur. Da hat er einfach den Abstand falsch eingeschätzt und dann waren sie weg. So schnell geht es dann auch mal bei den 20 Metern. Ist dann am Ende nur den siebtbesten Radsplit gefahren, 4 Minuten langsamer als die anderen, die vor ihm gelandet sind. Und ja, was ist 11 minus 7? 4.
Autsch. Ja, und das ist aber genau, du hast gesagt, 1:07:05 und dann siehst du auch, wenn die anderen Zeiten, die da vorne in der Spitze mit drin sind, wie viel schneller der gelaufen ist. Ne? Das ist halt wirklich, wirklich krass, weil auch ja die anderen da vorne nicht getrödelt haben. Ne? Da waren wirklich gute Läufer dabei. Aber das ist nochmal eben eine andere Klasse und da bin ich wirklich echt gespannt, für was das noch reichen kann. Also es ist ja auf der Mitteldistanz, ist es ja wirklich verrückt, wie gut da die deutschen Athleten aufgestellt sind.
Ja, und auch hier wieder 3 Athleten in den Top 4, 4 in den Top 10 mit Nicolas Mann, der noch 8. geworden ist, also ein richtig starkes Rennen. Und auch bei den Frauen auf der Mitteldistanz, Laura Philipp ist da natürlich eher die Langdistanz-Spezialistin, das muss man schon sagen, aber mit Tanja Neubert, die ja im vergangenen Jahr auch bei der 73-WM überzeugt hat, mit Daniela Kleiser, die eigentlich konstant, wenn sie nicht vorzeitig aufgeben muss, den schnellsten Laufsplit läuft, ist es schon richtig gut gerade.
Auf jeden Fall. Und du hast eben, glaube ich, schon gesagt, Maximilian Sperl mit der besten Radzeit, ne? auch wieder zurück, kann man sagen, finde ich. Wirklich... auch richtig, richtig guter Auftakt, ne? Voll mit dabei gewesen vorne in der Radgruppe. Und was war das für eine Radgruppe, ne? Wie haben die draufgetreten? Aber jetzt lass uns nochmal über Michele Bortolamedi reden, von dem man schon sagen kann, Überraschungssieger, würde ich schon so würde ich schon gehen. Also wir haben ihn auf jeden Fall nicht auf dem Schirm gehabt. Wobei man natürlich jetzt sagen könnte, wenn man schlau ist und vom Rathaus kommt, man hätte es ahnen können. Aber nee, eigentlich nicht. Kein Sieger, der aus dem absoluten Nichts kam, denn er hat in den letzten 2 Jahren immer schon mal wieder auch mit Podiumsplätzen auf sich aufmerksam gemacht. Auch in diesem Jahr schon, Challenge Gran Canaria, 2. Platz. Aber dass der da so das Rennen an sich reißen kann, das fand ich schon wirklich beeindruckend.
Ja, und auch diese Attacke dann kurz vor Ende der Radstrecke, wo er dann einfach alle auch stehen lassen hat und noch ein paar Sekunden rausgefahren hat, das war schon echt beeindruckend anzusehen. Und ja, diese, also Angriffe an Anstiegen haben es ihm irgendwie angetan. Auf der Laufstrecke hat er es dann nochmal so gemacht und Rico Bogen stehen gelassen. Fand ich auch krass, dass Rico ihn dann nochmal auch eingeholt hatte und dass sie dann beide zusammengelaufen sind und dass er sich dann aber wieder absetzen konnte. Richtig stark gemacht auf jeden Fall. Und ja, du hast gesagt, eigentlich schon kein unbeschriebenes Blatt, ist auch schon bei der T100 gestartet vergangenes Jahr, beim Rennen in Spanien 11. geworden, also knapp die Top 10 verpasst und damit...
Hinter Rico Bogen damals.
Hinter Rico Bogen mit diesem 11. Platz knapp diesen... inoffiziellen Vertrag ja dann verpasst, der einen dann berechtigt, wenn man in die Top 10 kommt, dass man dann auch bei den restlichen Rennen des Jahres starten kann. Davor aber ein 73 in Tschechien gewonnen, 2. beim 73 in Nizza geworden, hinter Maarten van Riel, nur knapp geschlagen. Auch bei der 73-WM am Start gewesen da.
Schneller gelaufen damals als Maarten van Riel auch, glaube ich, ne?
Bei der 73-WM in Marbella in Anführungsstrichen nur 17. geworden, aber trotzdem Top-20-Ergebnis bei einer WM. Und ja, wie gesagt, kein unbeschriebenes Blatt, ist aber auch nicht so wirklich Kurzdistanzler. Er ist zwar 2021 U23 Europameister geworden über die Kurzdistanz und auch im Aquathlon, aber dann war er tatsächlich eher so im Aquathlon auch unterwegs. Und jetzt seit 2024 auf der Mitteldistanz und so langsam scheint es sich bezahlt zu machen, auf jeden Fall.
Ja, also da auf jeden Fall beeindruckende Antritte. Du hast gesagt, sowohl beim Radfahren als auch beim Laufen. Tolles Rennen. Also insgesamt richtig, richtig gut. Wir haben es gesagt, Lasse Niegert-Priester fast sogar noch Rico Bogen eingeholt am Ende. Das war wirklich, wirklich knapp. Nur wenige Sekunden haben da gefehlt. Das ist ja immer so, und das ist bei solchen Athleten, das haben wir schon oft gesagt, und über einen anderen, zu dem wir nachher noch kommen, haben wir es auch ganz, ne, wenn, oft gesagt, wenn das Rennen noch ein Kilometer weiter geht, dann ist da noch was drin, ne? Dann geht da noch mehr. Und wer weiß, aber so ist es nun mal. Da war das Rennen zu Ende, Michele Bortolamidi war als erstes da, Sieg eingetütet, ganz souverän, auch danach so gesagt, so, ich wusste, heute geht an mir nichts vorbei, heute ist mein Tag. Ja, schönes Duell, das war's, oder? Zum Ironman 73 Aix-en-Provence. Tolles Rennen, also auch optisch, finde ich, also richtig, richtig cool. Ja. Die Radstrecke richtig stark und auch so ein Laufkurs da mitten ja durch die Stadt, enge Gassen.
Und das muss man auch sagen, links, auf so einem Laufkurs ja, dann noch so schnell zu laufen.
Ja, ist verrückt. Also die Zeit ist wirklich krass, weil wir schon letztes Jahr sind wir aus dem Staunen ja nicht rausgekommen, als Christian Blumenfeld und Kasper Stornes da so ein Monster-Ding abgerissen haben. Verfolgt von Simon Vian, der auch hier wieder am Start war, der nur in Anführungszeichen 7. geworden ist. Also den haben sie hinter sich gelassen. Also zeigt ein weiteres Mal, was wir schon so oft besprochen haben, dass einfach die Leistungsentwicklung krass weitergegangen ist. Innerhalb weniger Monate, muss man sagen.
Ja, ich habe gerade noch in unserer neuen Ausgabe gelesen, das ist dieser sogenannte Bannister-Effekt.
Ja, ganz genau. Und wenn man einmal...
Wenn einmal eine Bestmarke fällt, dann fällt sie manchmal ganz oft.
So ist es. Ja, du hast es erwähnt, die neue Ausgabe, da kommen wir später auch nochmal zu, aber da findet ihr unter anderem auch eine Geschichte, die sich genau damit beschäftigt, mit den neuen Stars auf der Mitteldistanz, unter anderem mit Lasse Niegert-Priester zum Beispiel. Ja, also spannende Geschichte. Damit machen wir einen Haken an dieses Rennen und gucken gleich nach vorne. Bevor wir das machen, haben wir noch einen Presenter. Der Presenter dieser Ausgabe sind nämlich wir selbst. Wir wollen euch nämlich mitteilen, dass wir was Neues haben für euch. Und zwar für euren Kleiderschrank. Neue Hoodies, neue T-Shirts, neue Pullover und mein persönliches Highlight, eine neue Jogginghose. Mm. Ah, also, hier in unserem Text steht, perfekt für die Zeit nach dem Training und dem Weg zum Wettkampf oder wie für mich, fürs Homeoffice. Also, Leute, deckt euch ein, wenn ihr sportlich aussehen wollt am Schreibtisch, dann ist das genau das Richtige. Also, schaut mal rein auf trimark.de/shop. Wie gesagt, wir haben aufgestockt. Es gibt neue Motive, es gibt aber auch alte Klassiker, Going Long, da gibt es die passende Jogginghose dazu, Pullover, Poloshirt, Motive auf T-Shirts, alles Mögliche, was das Herz begehrt. Schaut rein und guckt, ob was für euch dabei ist. Sportliche Klamotten für den sportlichen Alltag. trimark.de/shop. So, jetzt gucken wir nach vorne. Wir würden gerne das Rennen, was jetzt besprochen wird, der Ironman Lanzarote, würden wir gerne im Fernsehen sehen, oder? Oder auf unserem Bildschirm, auf YouTube.
Wahrscheinlich habe ich mir schon mal so sehr eine Übertragung gewünscht, aber ich hätte wirklich gerne eine Übertragung von diesem Rennen.
Absolut. Schande. Es ist eine Schande, dass man das nicht live verfolgen kann, denn es wird spannend. Es wird richtig, richtig gut. Ein Weltmeister-Battle steht an.
Und man, wenn man sich jetzt auch die Startlisten anguckt, dann würde man erst denken, okay, es gibt eigentlich nur zwei, die das Ding unter sich ausmachen könnten, aber wenn man sich dann die Namen doch nochmal ein bisschen genauer anschaut, dann ist das Rennen wirklich offen. Das muss man so sagen. Und es kann alles passieren. Ich weiß, das sagen wir öfter mal, aber ja, es kann wirklich alles passieren.
Aber wir können da ja mal ins Detail gehen. Also, Die Rede ist vom Ironman Lanzarote und die Namen, über die wir hier so fabuliert haben, sind natürlich Patrick Lange und Sam Laidlaw. Zwei Namen, die jetzt relativ kurzfristig auf der Liste erschienen sind. Also ja, die Veröffentlichung findet ja immer erst kurz vorher statt, aber wo auch nicht vorher groß angekündigt wurde, das sind unsere Rennen, da wollen wir jetzt unbedingt hin. Und das ist vor allen Dingen bei Patrick Lange der Fall, weil der hätte natürlich eigentlich in einer perfekten Welt jetzt die Quali schon in der Tasche und würde sich schon gedanklich auf seine Highlights in Rot und auf Hawaii vorbereiten und auch körperlich. Aber es ist nun mal so, dass er sich zum ersten Mal seit 2016, 10 Jahre her, als er seinen ersten Ironman in Texas sensationell gewonnen hat, damals sich für Hawaii qualifiziert hat, damals da den Laufstreckenrekord gebrochen, die Geschichte nahm seinen Lauf, die Weltmeistertitel kamen hinzu. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie ich den Satz angefangen habe, aber ich bringe ihn so zu Ende. Er muss sich qualifizieren, zum ersten Mal seit 2016. Vorher war er immer aufgrund seines Status als Weltmeister oder eben, eben weil man eben damals dieses Privileg noch hatte, dass man nur in Anführungszeichen validieren muss, so wie es bei Sam Laidlaw ist. Der Status ist weg. Patrick Lange braucht die Quali.
Ja, beim Ironman Texas, du hast es angesprochen, hat es nicht geklappt. Hat zwar vorher geschrieben, er hatte eine richtig gute Vorbereitung auch auf das Rennen. Am Renntag hat sein Körper ja dann doch nicht mitgemacht und er musste das Rennen vorzeitig aufgeben. Doppelt bitter für ihn. Texas ist ja immer auch so ein Heimrennen für ihn. Er mag es da sehr gerne und hat das Rennen ja auch schon mehrfach gewonnen. Schade für ihn auf jeden Fall und auch bitter einfach, weil du hast gesagt, man hat noch diese anderen Ziele, natürlich die Ironman WM auf Hawaii, wo er ja immer gute Leistung abrufen konnte in den vergangenen Jahren, 3-mal Weltmeister geworden ist, die Challenge Rot, die er auch schon gewonnen hat, diese richtig großen Highlights im Rennkalender und dann will man sich natürlich auch darauf fokussieren und nicht als Ex-Weltmeister noch irgendwie so einer Quali hinterherjagen und das ist kostet, glaube ich, mental gerade auch schon richtig viele Körner, dann jetzt noch im Mai schon die zweite Langdistanz auch des Jahres zu machen und dann diesen Druck auch einfach zu haben als dreifacher Weltmeister, dass es jetzt irgendwann mal klappen muss mit der Quali.
Ja, und die Optionen waren natürlich nicht so üppig, ne? Also ja. es gibt halt nicht so richtig, richtig viele Rennen, die in den Kalender passen, wenn man eben diese Eckdaten hat und ein Eckdatum halt eben Challenge Rot ist im Sommer. Dann fällt das ein oder andere Rennen auch weg. Und dann haben wir ja auch hier schon gemutmaßt. Läuft es entweder daraus, dass es früh versucht und Lanzarote nimmt oder es später versucht und irgendwie auf Lake Placid guckt oder so. Das ist aber dann schon ganz schön risikoreich, weil da, man weiß es natürlich nicht, wie es ausgeht, aber da könnte möglicherweise der ein oder andere aufschlagen, der einem auch da das Leben schwer machen kann und dann hast du einen schlechten Tag und dann ist Essig mit dem, mit dem Traumende auf Hawaii, was ja quasi angedeutet wurde, noch ein letztes Mal, noch einmal zeigen, dass das seine Insel ist, noch einmal mitkämpfen um den WM-Titel. Ja, da muss halt diese Quali her und wir haben es angedeutet. Wenn man sich die Startliste anguckt, dann strotzt die nicht vor Namen wie Maarten van Riel, Jonas Schomburg, weiß was ich, wir haben sie alle schon 100-mal aufgezählt, alle, die wir hier zum erweiterten Favoritenkreis für Hawaii zählen werden, die sich in Texas getummelt haben, alle, ne? Die sind hier nicht zu finden, aber es wird trotzdem tricky.
Auf jeden Fall. Wir haben Sam Laidlaw schon angesprochen, der muss natürlich nur validieren, der ist noch ein Weltmeister, der noch in diesem Zeitraum Weltmeister geworden ist, wo man nur validieren muss. Seit dem vergangenen Jahr seit 2024 ist es ja so, dass die Weltmeister automatisch qualifiziert sind für das nächste Jahr, aber halt auch nur für das nächste Jahr und nicht noch einen Ironman vorher finishen müssen. Das Ganze geht Kasper Stornes genauso, der ja letztes Jahr Weltmeister geworden ist, für Hawaii schon qualifiziert ist, aber auch halt nur für dieses Jahr. Ja. Sam Laidlaw, wie gesagt, muss nur validieren. Das heißt, er nimmt schon mal keinen Slot weg. 3 Slots wird es am Ende geben auf Lanzarote für Männer und für Frauen jeweils. Und ein anderer Qualifikant ist Arthur Orso, also der Trainingspartner von Sam Laidlaw quasi, der auch schon qualifiziert ist nach seinem Sieg beim Ironman Cozumel. Aber es gibt so eine Handvoll Athleten, die dann doch noch irgendwie auch in diesen Rennenausgang ja, eingreifen könnten. Und wenn wir bei Sam Laidlaw und Arthur Ozo sind, sind wir schon bei starken Radfahrern. Und da fällt einem natürlich direkt Leon Chevalier ins Auge, der beim Ironman Lanzarote am Start sein will. Der Franzose ist natürlich ein richtig starker Radfahrer, oft auch schon bei Rennen wie Alpe d'Huez am Start gewesen, da richtig gut abgeräumt. Und John Breivold kommt noch dazu, mehrfach den Norseman gewonnen. Yeah. Auch natürlich, das ergibt sich daraus, ein richtig starker Radfahrer. Und das Ganze macht es natürlich nicht einfacher.
Nee, und man kann so weitermachen, ne? Es ist tatsächlich die Liste, die hat eben den ein oder anderen Namen, wo man genau weiß, die haben sich genau dieses Rennen ausgesucht, weil es ihrem Profil entspricht. Und einfach diese Höhenmeter-Orgie unter Umständen bei richtig viel Wind, heiß kann es werden. Ja. Also es ist einfach ein brutales Rennen. Ich war selber noch nicht da, aber es hat ja einen Grund, warum der Ironman Lanzarote so eine Rennlegende geworden ist, weil es einfach, ja, viele sagen, zu den schönsten Rennen im Zirkus gehört, aber eben auch zu den brutalen. Ne? Und dann sind dann eben so Namen, die du schon angesprochen hast. Und ja, es gibt noch ein paar mehr, auch die eben dieses Profil haben, ne? Die sich eben auf diesen, ja, Anstiegen einfach wohlfühlen.
Ja, dazu zählt noch auch der Vorjahressieger, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Dylan Magnon.
Ja.
Und ein Spanier, Jordi Moya, der auch ein richtig gutes Profil hat, das in seinen vergangenen Ergebnissen auch richtig gute Rennen dabei hatte, wo man auch von ausgehen kann, dass er um den Sieg mitkämpfen kann, hat schon viermal den Peñíscola-Triathlon gewonnen, ist beim Embrunman schon an den Start gegangen, ist auch vergangenes Jahr Zweiter geworden auf Lanzarote, davor das Jahr auch Zweiter geworden, yeah, auf Lanzarote. Und das sind ja natürlich dann auch so, du hast es angesprochen, so Kandidaten, die sich das Rennen einfach bewusst ausgesucht haben, weil es da schon immer ganz gut funktioniert hat für sie.
Genau. Dilman, ja, Vorjahressieger, hält auch, wenn ich es richtig sehe, den Laufstreckenrekord in Lanzarote.
2:35.
Ja, also auch jemand, der, ja, die Frage wird sein für Patrick Lange, also er hat sich ganz klar geäußert, ne? Die Quali ist das Ziel, die wird kein Selbstläufer, das schätzt er auch so ein. Er kennt die Insel sehr, sehr gut von unzähligen Trainingslagern, aber eben nicht aus der Rennperspektive. Er freut sich darauf, dass es da richtig, richtig zur Sache geht. Und das glaube ich ihm auch. Der will, das ist einfach doch so, er will doch einfach zeigen, dass er nicht zu dem alten Eisen gehört, zu dem ihn so viele zählen. Und das ist nun mal so, ja, in seinem Alter, wird 40 dieses Jahr. Da wird immer wieder diese Frage kommen, ne? Wenn er sich gegen die junge Konkurrenz stellen muss. Aber ich werde auch nicht müde. Wir haben das alles schon über ihn auch schon erzählt im Jahr, bevor er 24 Weltmeister geworden ist. Und jetzt kann man natürlich sagen, irgendwie so, ja, die Zeit hat sich weitergedreht, es ist alles. Und das stimmt, es ist alles weitergegangen. Aber das war damals auch schon so. Und ich bin deswegen extrem gespannt, wo wir ihn jetzt hier sehen. Wenn die Quali ihm gelingt, und ich glaube tatsächlich, dann würde ich immer noch nicht so weit gehen, dass man irgendwelche Rückschlüsse aus dem Sommer ziehen kann für Hawaii. Das ist wieder eine ganz andere Frage. Aber die Frage, die man sich hier stellen muss, ist, liegt Patrick Lange dieses Rennen überhaupt?
Das ist eine gute Frage.
Ja.
Muss ich kurz überlegen. Ja, es kommt natürlich auch, wie so oft bei ihm, auf das Schwimmen an. Manchmal hat er ein richtig gutes Schwimmen, wie auch bei seinem letzten Hawaii-Sieg. Manchmal geht es auch komplett in die Hose, wie es in Frankfurt ja auch im gleichen Jahr dann auch der Fall war. Und ich finde, so eine Schwimmleistung wie auf Hawaii, das hat er danach irgendwie nie wieder so richtig hinbekommen. Also da hat es einmal richtig funktioniert, wie er und sein Trainer Ben Ressel sich das vorgestellt haben. Und danach war immer dieser Versuch da, aber dann ist ja trotzdem immer diese Lücke aufgegangen. Auch bei der vergangenen WM in Nizza ist er deutlich hinter der Spitze aus dem Wasser gekommen. Natürlich hatte er dann noch Sam Laidlaw bei sich, der ja dann auch von Krämpfen geplagt war und da viele Minuten verloren hat. Und dann ist Lanzarote natürlich ein sehr hartes Pflaster, wenn es auf die Radstrecke geht.
Ja, aber vielleicht, was ihm so ein bisschen in die Karten spielt vielleicht ist, wenn ich das richtig sehe, ist Sam Laidlaw mit Abstand der stärkste Schwimmer im Feld.
Mhm.
Und der Rest ist entweder so von den Expected Times gar nicht, also nicht wirklich besser als Patrick Lange. Also da kommt eigentlich schon, ja, eher. Also, ne, das ist schon gar nicht so verkehrt. Und da ist ja jetzt wirklich die Frage, was macht Sam Laidlaw daraus, ne? Auch er fällt nicht ganz ohne Rucksack nach Lanzarote. war da vor 3 Jahren am Start.
3 Jahre ist schon,
ja. Ja, ich glaube, meine 23 müsste es gewesen sein. Und ich habe das auch nur noch, weil es auch damals, glaube ich, schon keine Fernsehübertragung gab, aber ich habe das noch so bruchstückhaft in Erinnerung. Weiß ich noch, Cameron Wolf, damals für dich durchgedreht natürlich beim Radfahren und Sam Laidlaw auch und so, die haben da richtig Gas gegeben und dann hat es ihm ganz, ganz, ganz brutal den Stecker gezogen und dann war DNF angesagt. Und das war eins von diesen Rennen, die damals mit seiner langen Krankheitsgeschichte, die er dann ja hatte, was ihn immer hat verzweifeln lassen, wo er gesagt hat, ich weiß nicht warum das immer wieder passiert, dass ich dann so komplett hochgehe, obwohl es mir eigentlich gut geht bis dahin. Und das wird die große Frage sein, wie kriegt er das in dieser Saison in den Griff? Ich habe ja das Gefühl, wir werden sehr, sehr, sehr starken Sam Laidlaw sehen dieses Jahr. Und einen kleinen Blick darauf werden wir schon bekommen. Aber da ist ja die Frage, geht er vorne weg, aber wie geht er vorne weg? Ja. Ne? Nutzt er das wirklich mal für einen Test auch, um zu sagen, lohnt es sich eigentlich jetzt mit dem 20 Meter Abstand mal beim Schwimmen schon richtig mal eine Bombe platzen zu lassen, um gleich richtig beim Ratten Vorsprung rauszufahren, den dann vielleicht am Ende auch ein Patrick Lange nicht mehr einholen kann?
Wäre ja eigentlich logisch.
Wäre mal ein Test, ne? Ja. Weil ich meine, ein Test auch für Hawaii vor allen Dingen, ne? Ich meine, das ist ja die Sam Laidlaw-Taktik im Prinzip, ne? Auf dem Rad Attacke nach vorne und dann hoffen, dass es reicht am Ende.
Könnte man mal ausprobieren. Ich glaube, Patrick Lange spielt noch in die Karten, dass Lanzarote ja eher ein wärmeres Rennen ist und er hatte ja auch vor allem in der Kälte ja öfter auch Probleme, auch mit dem Rücken, was ja immer bei ihm Baustelle ist. Auch in Frankfurt ja schon vor 2 Jahren hatte er damit zu kämpfen und in Texas war es jetzt wieder der Rücken, auch wenn es da jetzt nicht so kalt war.
Aber Wasser wird auch kalt sein vermutlich, oder?
Das Wasser wird auch kalt sein und dann sind es viele Anstiege, das heißt, die Belastung ist schon auch größer für den unteren Rücken. Bin ich gespannt. Er ist natürlich ein leichterer Athlet. Also eigentlich dürfte ihm das besser liegen. Bin ich gespannt, wie es dann am Ende für ihn läuft. Und wahrscheinlich muss er dann alle seine Karten auf den Lauf setzen und versuchen, da möglichst viele Athleten, die dann vor ihm vollem Rad gekommen sind, wieder einzuholen.
Ja, genau. Die starken Radfahrer, die wir angesprochen haben, die könnten natürlich ein Faktor sein. Aber das hat er ja schon so oft gezeigt in seiner Karriere, dass er dann eben doch den einen oder anderen noch einsammeln kann und am Ende muss er das Ding nicht gewinnen, er braucht den Hawaii-Slot.
Am Ende würde quasi ein 5. Platz reichen, wenn Sam Laidlaw und Arthur Orso vor ihm landen. Die beiden, wie gesagt, Arthur Orso ist schon qualifiziert. Ja. Laidlaw muss nur validieren.
Der Streckenrekordhalter, wenn ich es richtig sehe. Also auch ein Athlet, der kurzzeitig in der Versenkung verschwunden ist, gesundheitliche Probleme hatte, aber eben dann jetzt wieder voll angreifen will. Und wir haben vorhin mal, sind wir bei allen Namen, die wir genannt haben oder bei vielen, sind wir mal so durch die Instagram-Profile gegangen und so. Da ist schon richtig, richtig Zuversicht rauszulesen. Das war das, was ich vorhin meinte. Ne? Die sind alle ganz bewusst bei diesem Rennen. Ne? Nicht einfach so, das hat mich jetzt irgendwie noch hinverschlagen, sondern die wollen da zeigen, wo sie ihre Stärken haben. Ne? Und Dilmania zum Beispiel auch Hitzetraining gehabt, in Singapur am Start gewesen, da fürchterlich gelitten, aber das muss man auch mal ausklammern irgendwie bei so einem absurden Rennen, aber da eben sich richtig vorbereitet, volle Pulle, er kann es nicht erwarten, an den Start zu gehen. Das wird spektakulär.
Ja, ich bin gespannt. Auf das Männerrennen, auf das Frauenrennen auch. Auch wenn da, muss man sagen, der Ausgang vielleicht ein bisschen vorhersehbarer ist als bei den Männern. Die große Favoritin ist natürlich Lucy Charles Barkley, die ihre erste Langdistanz nach Verletzung anstrebt und auch schon nur noch validieren muss als ehemalige Weltmeisterin. Das heißt, eigentlich könnte sie es auch entspannt angehen. Für sie ist es wahrscheinlich eher so ein Test, wie der Fuß hält, wie der Unterschenkel hält nach der OP und nach Reha-Phase. Und Nina Deron steht auf der Startliste, die Schwester von Julie Deron. Steph Clutterbuck aus Großbritannien, Julia Scala aus Deutschland, auch spannend, auch Norseman-Siegerin, also das Rennen für die Norseman-Sieger.
Absolut.
Aber ich glaube, die große Favoritin ist schon Lucy Charles Barkley.
Ja, wahrscheinlich schon. Also natürlich immer mit den Fragezeichen, was man dann immer hat. Sie war ja schon beim Volcano-Triathlon. Ne? Wir haben ja das besprochen. Hat sich mit Anna Haug gebattelt, hat da Anna Haug hinter sich gelassen. Da quasi so den ersten, in Anführungszeichen, kleinen Sieg. Der wird ja, das Rennen ist so niedrig gerankt, dass das halt nicht wirklich auftaucht. Und es war ja auch nicht über die Distanzen, über die wir reden. Also von daher geht sie jetzt schon in die Vollen, kann man sagen. Ne? Also da ist schon auf jeden Fall, ja, gleich richtig angesagt, dass da was passiert. Aber ja klar, auch sie muss diesen Ironman hinter sich bringen, damit sie die Quali ziehen kann.
Ja, ich meine, Lanzarote kennt sie ja auch. Ja. Sie wohnt ja auch quasi da, ja, und hat letztes Jahr auch schon den Ironman da gewonnen. Also Erfahrung ist auf, ich glaube, es war sogar der erste Ironman, den sie überhaupt gemacht hat, auch als Age-Grouperin.
Ja, ich meine auch, ja.
Also beste Karten eigentlich.
Absolut. Also ja, klar, muss man ja nicht drüber reden, dass eine fitte Lucy Charles Barkley hier Top-Favoritin ist. Aber die Frage ist halt, wie fit ist sie? Und ich meine, sie hat auch irgendwo in der Story mal geschrieben, ready or not, es ist Race Week. Und ja, wie ready sie ist, das werden wir dann sehen. Julia Scala hast du angesprochen. Auch ganz spannend. Du hast es gesagt, Norseman-Siegerin. Durch diesen Auftritt für immer werde ich sie nie wieder unterschätzen, so wie ich es da getan habe, bin ich ganz ehrlich. Damals kann ich mich da auch immer nur wiederholen, weil ich wusste, wie schwer sie sich auch hier in Lanzarote schon getan hat davor, ne? Wusste gar nicht so richtig, ob sie den Slot, den sie damals da geholt hat, annehmen soll. Ja, nein, hat er erst im Interview gesagt, ich glaube nicht. Und dann hieß es dann, ja doch, ich nehme den WM-Slot. Hat er sehr gestruggelt mit der Entscheidung. Und dann eben Norseman, dieses ultra, ultra, ultra harte Rennen, was wirklich alles aus einem rausholt. Und da bin ich ganz ehrlich, ich habe, so wie ich sie kennengelernt habe, ganz kurz nur, oder den Eindruck, den ich von ihr hatte, war nicht der, ich hier habe hier die Norseman-Streckenrekordhalterin vor mir. Und sie hat genau das gezeigt, mit einem mega beeindruckenden Auftritt, hat daraus einen Film gemacht auch letztendlich, wo sie thematisiert, dass sie, ja, mit Depressionen zu kämpfen hat. Höchsten Respekt dafür, was sie geleistet hat. Und jetzt, nach einem kleinen Holperstart in die Saison, bin ich auch bei ihr sehr, sehr gespannt, für was das jetzt reicht. Sie hat so ein bisschen so, in Südafrika wollte sie eigentlich schon mehr. Ja, sie ist hier tatsächlich, hat sie selber so geschrieben, Nebenwirkung von Medikamenten, die sie genommen hat, die, ja, mit denen sie zwar gerechnet hat, aber nicht in dieser Heftigkeit. Irgendwie hat es ihr komplett den Lauf zerschossen, dass er auf dem Dixie sehr häufig unterbrochen werden musste. Da hat es nicht geklappt, aber sie sagt selber, sie weiß, was sie getan hat im Winter und glaubt, dass sie jetzt bereit ist, diese Form zu zeigen. Und das wird richtig, richtig gut. Ich habe das irgendwie im Gefühl, dass das ziemlich weit nach vorne gehen könnte.
Kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
Ja. Und auch hier natürlich 3 Plätze zu vergeben. Lucy Charles Barkley hat schon. Das wird gut. Schauen wir mal. Vielleicht können wir nach diesem Wochenende in unsere Liste ein paar deutsche Namen mehr eintragen.
Ich habe gerade mal geguckt, wer da überhaupt schon draufsteht. Wir hatten natürlich schon viele Qualifikanten, auch beim Ironman Südafrika mit Daniela Bleimehl und Henrike Güber. Jana Uderstadt hat sich in Texas qualifiziert und Franzi Hofmann ja schon ganz früh im vergangenen Jahr beim Ironman Wales. Und bei den Männern stehen tatsächlich bisher nur 5 Monate schon vor der, oder 5 Monate noch, sind es nur noch, ja, vor Hawaii, nur 3 Männer drauf. Florian Angert, Jonas Schomburg und Leonard Arnold.
Ja. Das ist die Realität auf der langen Distanz, ne? Gerade. Und ich bin wirklich, was heißt gespannt? Es wird gar nicht anders gehen, als dass am Ende doch der eine oder andere große Name ohne Ticket dastehen wird. Das wird passieren und das werden wir ja natürlich in den nächsten Wochen noch verfolgen. Viele werden auch dann noch zum Schluss auch noch die letzten Rennen nehmen, aber das ist natürlich dann keine perfekte Vorbereitung mehr. Aber ich meine, ja klar, das ist ja letztendlich dann Mathe, ne? Wenn man sagt, ja, wenn alle wollen eine frühe Quali, alle gehen bei einem Rennen an den Start, nicht alle werden mit einer Quali nach Hause fahren. Von daher sind wir da jetzt genau mittendrin. Ja, also, das wird auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ich freue mich auf das Rennen. Schade, dass es nicht anzugucken ist. Wie es ausgegangen ist, lest ihr dann auf trimark.de. Und wir reden natürlich drüber. Gut. Das war der Ironman Lanzarote. Also auch da natürlich findet ihr alles auf trimark.de, ne, wann es losgeht und so weiter. Könnt ihr alles nachlesen da. In den kommenden Tagen versorgen wir euch da mit allen Infos. Und was ihr da auch noch lesen könnt, ist ein Artikel über den Race Ranger, den wir hier schon so oft beschrieben haben, denn da gibt es Neuigkeiten.
Und zwar soll der Race Ranger, der jetzt schon seit vielen Jahren auch im Profifeld eingesetzt wird, zur, ja, digitale Abstandsmessung ist es nicht, aber schon.
Ja, doch.
Doch, kann man schon sagen, dieses Abstandsmesstool für die Profis kommt jetzt auch in den Age-Group-Bereich. Ab 2027 soll das erstmals getestet werden bei der Challenge Wanaka und beim Tauranga Half in Neuseeland. Und läutet irgendwie so ein bisschen eine neue Ära ein, fast im Triathlon.
Ja, ich bin mal gespannt, wie lange es dann noch dauert. Also der Race Ranger hat ja doch auch einen relativ langen Anlauf gebraucht sozusagen, auch mit ein bisschen Auf und Ab. Eigentlich ist es eine echte Erfolgsgeschichte, dass man sehen kann, es funktioniert nicht alles von Anfang an, aber am Ende hat es sich volle Kanne durchgesetzt als das Tool bei den Profis. Und jetzt eben auch soll es halt eben rübergehen zu den Age-Groupern, auch darüber wird schon länger geredet. Wir haben auch hier schon Gespräche geführt, mit denen gesagt haben, so ja, die Pläne gibt es, wir werden das weiter vorantreiben, aber da sind einige Baustellen, die es dann zu beachten geht, weil es müssen neue Geräte her zum Beispiel. Ne? Im Moment wissen wir immer, haben wir schon oft gesehen bei den Profirennen, es gibt halt nur eine bestimmte Anzahl an Sätzen und die kommen dann in Koffern und die werden dann da angebracht von einem eigenen Team und so weiter und das sind relativ große Devices und so weiter. Und es gibt eben nicht so wahnsinnig viele davon. Ne? Da gerade mal so, dass man eben diese wahnsinnig großen Profifelder, die es mittlerweile gibt, ausstatten kann, aber weit davon entfernt, dass man eben da große Age-Grouper-Felder mit bestücken könnte. Und das heißt es, läuft. Die Produktion neuer Geräte ist im vollen Gange.
Ja, und man muss aber auch sagen, die Startfelder in Neuseeland sind natürlich etwas geringer. Die sind natürlich früh im Jahr, diese Rennen im Februar, März meistens. Da wird so mit 700 bis 800 Age-Group-Athleten gerechnet. Das sind jetzt nicht die 2.000 bis 3.000, die wir aus den Rennen hier in Europa kennen, die dann mitten im Sommer sind. Die großen Rennen wie die Challenge Rot, wie Ironman Hamburg, Ironman Frankfurt. Das heißt, man geht da schon mit einer kleineren Testgruppe erstmal ran. Das sind natürlich schon trotzdem viele Athleten. Und man will das Ganze in zwei verschiedene Kategorien unterteilen. Angepasst an die individuellen Rennziele einfach von den Athleten, die dann an den Start gehen. Und zwar gibt es einmal diese Competitive Group, die, ja, für die es einfach um Podestplatzierung geht, um Bestzeiten, um Slots für bei den großen Rennen und um diese Participation Category. Also das sind quasi, ja, einfache.
Dabei sein ist alles.
Dabei sein ist alles, Athleten, die einfach Wert auf das Erlebnis setzen, einen geilen Tag haben wollen und wo der Race Ranger dann auch nicht als Abstandsdevice dienen soll. Also es gibt auch nicht diese zwei Race Ranger am Rad, also eins an der Gabel vorn und eins am Sattel, wo dann auch der Abstand angezeigt wird, sondern es gibt einfach nur ein Gerät, was dann Standort durchgeben soll, GPS-Signale, damit erstmal der Veranstalter weiß, wo sich alle Athleten überhaupt gerade auf der Strecke befinden und natürlich auch für die Supporter, damit die wissen, wo ist mein Athlet eigentlich gerade.
Ganz genau, und damit ist halt eben auch punktuelle Verfolgung dann möglich, also quasi ein Leaderboard, wie wir es kennen, ne? Wo man dann wirklich sehen kann, okay, ich kann wirklich einschätzen dann mit echtem Live-Tracking und eben nicht über Matten, die überfahren werden müssen und hochgerechneten Zeiten, sondern dass man wirklich sieht, da ist der Punkt, da bewegt er sich. So wie man das mittlerweile ja auch kennt. Da, wie gesagt, dafür werden neue Geräte fällig und dann eben auch in zwei verschiedenen Kategorien. Das Ganze bringt natürlich so auch Herausforderungen mit sich für die Veranstalter. Ne? Da musst du natürlich sagen, ja, wie kriegen wir das hin mit diesen Kategorien? Ne? Wer entscheidet sich dafür? Muss das vorher abgefragt werden? Spielen da Vorleistungen eine Rolle oder so? Das sind alles noch ungeklärte Fragen, wie das dann in Zukunft tatsächlich laufen soll und welchen Benefit man dann wirklich mitgibt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es eben für die Gruppe derjenigen, die sich zum Beispiel jetzt, also wir sind jetzt, wenn wir ein bisschen weiter gucken, irgendwie, wo es um eine Hawaii-Quali geht oder um eben Age-Group-Siege, dass da schon auch Interesse besteht, ne? Dass es heißt, so, ja, da wäre schon mal gut, wenn da mal richtig hingeguckt würde. Das ist die eine Geschichte. Aber die Frage ist natürlich auch, wer bezahlt am Ende den Spaß? Die Antwort ist einfach, die Teilnehmer natürlich. Die, von wem soll es sonst kommen? Klar, macht Race Ranger das nicht aus, ja, für den Sport und die Veranstalter ehrlich gesagt auch nicht. Da bin ich ziemlich, ziemlich sicher, dass es, wenn es ein Modell gibt, da sowohl der Veranstalter als auch Race Ranger dran verdienen werden. Einfach ja. Das als zusätzlichen Service mit Einpreisen in die sowieso immer steigenden Gebühren. Da bin ich gespannt, wie viel das tatsächlich wird am Ende. Ne? Also und wie transparent auch die Veranstalter sind und sagen, ja, das ist der Preis für mehr in der Spitze, für mehr Fairness, den gilt es zu bezahlen. Da sind noch ein paar Fragen zu beantworten.
Ja, und auch über Instagram haben uns schon viele Kommentare auch erreicht über den Post, den wir da dann dazu gemacht haben zur Einführung von Race Ranger für Age Grouper. Und man kann schon sagen, das Stimmungsbild ist schon eher grundsätzlich positiv, dass viele sich einfach freuen, dass es eingesetzt wird, weil Drafting im Age Group-Bereich ist natürlich ein großes Thema, weil man einfach diese viel größeren Felder hat und da fällt es vielleicht auch mal nicht so auf, wenn nicht so viele Kampfrichter unterwegs sind, dass dann da doch ganz schön gedraftet wird. Und wir kennen natürlich auch Bilder von einzelnen Rennen, wo es eher Tour de France-Feeling hat als Triathlon. Allerdings, auch was du sagst, die Kostenpunkte kommen dazu. Wie teurer werden dann die Startgelder? Kommen zusätzliche Miet- oder Hardwarekosten dann dazu? Und auch die Umsetzung, weil du hast gesagt, Race Ranger hat dieses kleine Team, was sich um die Profi-Bikes kümmert. Das sind dann 80 ausgewählte Athleten, wo man quasi dann auch den ganzen Tag hat beim Check-in, um den Race Ranger anzubringen.
Dauert, ne? Wir sehen das ja immer bei den Check-ins. Da sind die richtig zugange, ne? Dass die da immer, bis die das alles angebracht haben.
So ist es. Und wie soll das dann bei 2.000 bis 3.000 Teilnehmenden funktionieren?
Ja, da wird es auf jeden Fall neue Lösungen geben müssen. Und das ist auch, war mir auch gar nicht so, da sind ja Dinge, über die man gar nicht nachdenkt, ne? Das Ding ausgeben, das richtig pairen zum Athleten. Dann kommt einer nicht vielleicht, ne? Dann muss man sagen, okay, der ist es vielleicht dann doch nicht morgens und so weiter. Das Device muss abgeschaltet werden. Die Dinger müssen gereinigt werden. Dann man muss die Rückgabe irgendwie organisieren. Die müssen geladen werden. Die müssen kontrolliert werden, ob die funktionieren und so weiter. Das ist halt wirklich alles ein großer logistischer Aufwand. Und das war das, was ich vorhin eingangs meinte. Das wird nicht so schnell gehen, dass man sagt, irgendwie so Schnips an, jetzt ist es für alle da. Aber es ist der Anfang einer Entwicklung, den wir bei den Profis schon gesehen haben, wo er hinführen kann.
Ja, und auch die Skepsis gegenüber den Veranstaltern ist natürlich groß. Erstmal aus den wirtschaftlichen Gründen und natürlich auch, die Veranstalter werden ja kaum die Startfelder verkleinern, nur weil jetzt Race Ranger eingesetzt wird. Also das, da kann man auf jeden Fall nicht von ausgehen. Allerdings, die Kategorien kommen gut an und natürlich auch das Sicherheitstracking.
Ja, und dann auch so ein bisschen auch die Frage, wie wird das dann umgesetzt mit den Kategorien? Ne? Gibt es da eigene Startfelder möglicherweise auch? Also das ist ja auch schon reingeworfen worden, ne? Dass man sagt, okay, wenn man sich dann quasi so für diese, wie soll man sagen, Competitive Group sozusagen anmeldet und sagt, jawohl, ich will hier richtig was reißen und ich will, weiß was ich, unter 9 Stunden bleiben. Ich gehöre hier zu den schnellsten Age-Groupern. Wir haben ja einen im Büro sitzen, der in dieser Kategorie unterwegs sein würde und die Hand heben würde und sagen würde, jawohl, da werde ich einsortiert. Kriegen die vielleicht eine eigene Startgruppe, so wie die Profis eine haben, dass man sagt, okay, jetzt kommen die Profis und dann kommen die Competitive-Athleten und dann kommt der Rolling Start.
So wie es bei der Challenge Rot ja schon auch eingeführt worden ist.
Genau, Wellenstarts und so weiter. Da gibt es das schon, ne? Da gibt es, wenn für die sich melden in diesen Kategorien, die starten dann schon zusammen. Und beim Rolling Start ist es ja noch nicht so, da musst du dich ja halt nach deinen Schwimmleistungen sozusagen aufstellen. Ja. Wäre ja aber theoretisch auch möglich. Theoretisch, weil das natürlich auch immer solche Änderungen im Prozedere, das darf man nicht unterschätzen. Die Zeitfenster sind schon ganz schön, ja, so bemessen, dass man sagt, okay, in diesem Zeitraum müssen wir alle Athleten auf der Straße haben. Und man kann das auch nicht so mir nichts, dir nichts als Veranstalter sagen, so, ja, wenn es eine halbe Stunde länger dauert, dann ist es auch nicht so schlimm. So einfach ist das nicht alles. Also ich bin sehr, sehr gespannt, freue mich aber trotzdem, dass da was passiert. Ja, das war die eine Nachricht und die andere Nachricht, mit der wir hier jetzt ins Finale gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das passt ganz gut zur nächsten Ausgabe der Triathlon, die morgen am Mittwoch in den Handel kommt. Die Ausgabe 241, die Heim-WM in Deutschland. 2027, World Triathlon Championship Finals. Die finden in Hamburg statt, das wussten wir schon. Aber was wir jetzt auch wissen, ist das Datum. 8. bis 12. September 2027. Also 20 Jahre nach dem ersten WM-Titel auf deutschem Boden. Damals Daniel Unger hier in Hamburg. Frank sieht es noch vor sich, weil er da dabei war. Wir kennen es aus Erzählungen und natürlich aus den gigantischen Fernsehbildern und aus unzähligen Gesprächen mit Daniel Unger, der das fantastisch erzählen kann, wie ihm dieser Tag damals gelungen ist, dieser Weltmeistertitel. 20 Jahre danach geht es wieder um Titel. Und das nicht nur für die Schnellsten der Welt, sondern auch für die schnellsten Age-Grouper der Welt. Und da schlägt sich der Bogen, wie gesagt, zur nächsten Ausgabe. Denn da geht es darum, um die Age-Grouper in Schwarz-Rot-Gold. Wie komme ich in die Age-Group-Nationalmannschaft? Den Weg haben wir euch mal aufgezeichnet. Also, das kann ich euch sehr empfehlen, das mal nachzulesen. Wenn ihr schon immer mal euch gefragt habt, wie geht das eigentlich, dass ich bei der WM für Deutschland starte in meiner Altersklasse? Da gibt es nämlich ein Prozedere, das gar nicht so... es ist ein bisschen kompliziert, aber wenn man sich reindenkt, dann versteht man das auch. Und was man allerdings schon wissen muss, ist, es gilt, Punkte zu sammeln im Vorfeld, die man durch Platzierung bei verschiedensten Rennen eben sammeln kann. Und was ihr dazu wissen müsst, wenn ihr sagt irgendwie so, oh ja, 2027 im Deutschland-Einteiler, in Hamburg, bei der WM dabei sein, dann ist jetzt eure Zeit, euch damit zu beschäftigen. Denn in diesem Sommer müsst ihr Punkte sammeln, um in die Nationalmannschaft zu kommen. Und wie gesagt, wie das alles geht, das lest ihr in der Triathlon, ist überhaupt nicht schwer oder eben auch, ist ja auch kein Geheimnis, auf der DTU-Homepage, da ist das alles im Detail aufgelistet, wie das funktioniert. Und das, ich kann nur sagen, ich freue mich jetzt schon auf dieses Wochenende, kann man nicht sagen, es sind ja wirklich mehrere Tage, an denen Hamburg wirklich durchdreht, weil das ist ein riesen Spektakel.
2023 war ja schon mal die Mixed Relay WM in Hamburg und das war ja schon auch ein großes Festival da. Da war ich auch quasi jeden Tag an der Strecke und auf der Tribüne da zum Zugucken, auch die Profi-Rennen geguckt. Und von uns ist ja auch ein kleines Team gestartet.
Ja,
Nils, ich will jetzt keine...
Streu noch Salz in die Wunde, ja, ganz genau.
Nils hat die Quali nicht geschafft.
Ich habe die aufgrund von irregulären Bedingungen beim Schwimmen...
Es war sehr kalt. Ja. Es war kälter als in Aix-en-Provence.
Also, um das jetzt hier nochmal... Ich nutze jetzt einfach die Bühne. Ja. Ich sag's dir nochmal, ne? Also, ich hatte an dem Tag den schnellsten Radsplit, die schnellsten Wechselzeiten und den schnellsten Lauf, aber ich bin beim Schwimmen fast gestorben. Deswegen habe ich es nicht ins Team geschafft. Ganz, ganz knapp. Und ich protestiere nachträglich gegen die Wertung dieses Tages. Könnt ihr euch übrigens auch nochmal angucken auf Triathlon Insider, unserem YouTube-Kanal. Gibt es ein Video dazu, wenn ihr ein bisschen runterscrollt, da findet ihr das.
Das Rennen gibt es auch noch bei Insta auf unserem Reels-Kanal.
Ja, es war ein wilder Tag. Es war auch ein schöner Tag. Ich war selten so aufgeregt, weil ich wollte unbedingt in diese Mixed Relay-Staffel. Habe es nicht geschafft. Ein ganz, ganz schlimme Kerbe in meiner Rennbiografie, muss ich tatsächlich so sagen. Aber
vielleicht nächstes Jahr.
Vielleicht oder? Nächstes Jahr. Es gibt eine neue Chance. Denn die Age-Grouper werden Mixed Relay haben, bei der Elite nicht. Da geht es aber um die Einzelrennen. Da ist das Grand Final, also riesengroß. Tatsächlich gehen die Veranstalter von dieser Eventwoche, habe ich jetzt gelesen in der Pressemitteilung, von 16.000 Teilnehmenden aus. Wenn man alle Rennen, die es gibt, zusammenzählt, da werden natürlich auch Doppelstarter dabei sein, aber es gibt ja auch die offenen Kategorien, ne? Also an diesem Wochenende. Es gibt halt nicht nur die, in Anführungszeichen, nur die WM-Rennen, sondern eben auch die offenen Kategorien. Menschen aus über 70 Nationen werden erwartet hier in Hamburg, um ein riesiges Triathlonfest zu feiern. 500.000 Zuschauer werden antizipiert. Gigantisch. Also Hamburg, das wird richtig, richtig gut. Und wie gesagt, wenn ihr sagt, das hört sich alles ganz schön spannend an, dann lege ich euch die nächste Ausgabe ans Herz. Da lest ihr, wie ihr ins Team kommt, auf was es ankommt, was zu tun ist. Und ansonsten auf der DTU-Homepage einmal mal reingucken und Punkte sammeln. Vielleicht sehen wir uns am Start der Heim-WM. Ich freue mich. 8. bis 12. September 2027. Ich muss trainieren, glaube ich. Jetzt.
Ja, ne?
Nein, stimmt gar nicht. Aber
du hast doch schon trainiert.
Ich habe schon trainiert heute tatsächlich, ganz genau. Und ja, vielleicht gucke ich mir auch den Film nochmal an und schüre noch.
Ehrgeiz.
Ich kipp nochmal ein bisschen Benzin ins Feuer nochmal, dass das hier mal anders ausgeht im nächsten Jahr. Gut. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns in der nächsten Woche.
So ist es.
Dann wissen wir, wie es ausgegangen ist bei Patrick Lange und Julia Scala. Und. Bis dahin, vielen Dank. Mach's gut. Ciao.
Tschüssi.